Geht schon los?
Du darfst.
Ho, hallo! Herzlich willkommen bei Remix. An diesem wunderschönen, sonnigen Sonntagabend. Wobei, jetzt ist es dunkel. Aber wir haben heute sehr schön auf dem Balkon hier gechillt. Das war toll. Der Jason ist hier. Und wir haben heute...
Ich war im Gottesdienst.
Ja, ich nicht. Ich musste Sektchen auf dem Balkon trinken. Da machst du gar nichts. Ja, ist so. Wir haben heute mal uns professionelle Verstärkung hier ins Haus geholt. Jetzt kann der Master uns mal zeigen, wie es geht, den kleinen Pisser. Leute, die uns gut verfolgen, wissen jetzt schon, um wen es geht. Stellen wir mal unseren Gast vor.
Der kann sich ja selber vorstellen. Uns ist übrigens gerade aufgefallen, also mir zumindest, wir haben gar keinen Hashtag der Woche. Das müssen wir dann im Laufe der Sendung, müssen wir das dann...
Stimmt, da waren wir mal wieder zu schnell, ne?
Na egal, jedenfalls heute zu Gast der unfassbar gute Gofi Müller. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hashtag.
Danke, dass ich.
Mickey Mouse. Entschuldigung.
Ja.
Ich mach du Gofi immer.
Mäßig witzig, aber ist okay. Für den Beginn der Folge ist das schon nicht schlecht. Wir können das Niveau ja noch steigern.
Ach du, ob da noch mehr geht.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Also endlich mal bei Mosaik und endlich bei ich habe den Namen eures Podcasts vergessen.
Herzlich willkommen.
Ich war eben gedanklich nur bei Mosaik.
Ja, das war auch ja, schön.
Ja, ich meine, ja, genau. Wir sind ja inhaltlich innerlich verbunden miteinander und verfolgen uns aus der Distanz. Wir gucken genau, was ihr so macht und ich glaube, ihr guckt ziemlich genau, was wir so machen. Und das ist spannend, jetzt mal bei euch zu sein.
Das ist echt sehr cool. Ja, ja, das stimmt.
Wir stalken euch auch live. Das ist überhaupt am schönsten.
Das stimmt.
Also wir waren ja bei diesem Live-Event in Köln, das war schön.
Das war echt schön. Ja, das war echt schön.
Ja, man muss ja sagen, ihr habt mit Hossa Talk natürlich auch immer so ein paar Ideen. Also, oder wie soll ich sagen? Also, ich finde das immer sehr, sehr spannend, wer zuerst auf die guten Ideen kommt.
So, ja.
Also, das mit den Live-Events, ne, das fanden wir schon ganz cool. So, haben wir jetzt noch nicht so hingekriegt. Wir haben dafür mal Facebook-Live-Veranstaltungen gemacht, das war auch nett.
Nee, wir hatten schon hier mit dem Thorsten, hatten wir doch echt ein gutes Live-Event.
Ja, okay.
Das war cool.
Das stimmt. Wobei das mehr Facebook Live war als. Also, so wahnsinnig viele Leute waren.
Das war halt eine Live-Aufnahme. Aber der Thorsten ist cool. Das hat Bock gemacht.
Genau. Absolut, ja. Der ist richtig cool. Ja, wir wollten einfach gerne die Leute auch mal echt sehen. So. Also, ich meine, Jakob und ich, wir haben ja beide so unsere Zeit auf den Bühnen gehabt und fühlen uns da recht wohl vor Leuten. Und aber es war auch irgendwie so der Gedanke, es wäre schön, einfach mal den Menschen, die uns zuhören, das Gesicht sehen zu können. Ja. Und das hat nochmal eine andere Qualität. Also wenn du einfach so bei dir zu Hause sitzt und ins Mikrofon sprichst, dann ist das eine ziemlich große Intimität irgendwie. Also du weißt zwar, Leute hören jetzt gerade zu, aber Jay und ich, wir sind gute Freunde und wir kommen dann einfach ins Reden. Das ist schon nochmal was anderes, vor Leuten zu sitzen und dann wirklich zu wissen, okay, ich performe jetzt auch. Das ist jetzt hier wirklich eine Aufführung irgendwie. Ehrlich zwar, authentisch, aber trotzdem eine Aufführung. Aber dann halt die Reaktion mitzubekommen, direkt zu sehen, wie du angeguckt wirst, ob Leute lachen oder nachdenklich gucken oder so, das ist schon sehr, sehr cool. Also das ist eine andere Qualität.
Ja, es hat immer so ein bisschen was Interaktives dann, ne? Also wenn man so direkt das Feedback irgendwie bekommt. Ich finde das auch immer ganz spannend, wenn Leute einen so ansprechen und es ist schon wirklich so komisch, wenn man einfach so irgendwie im Mikrofon redet und dann später mit Leuten drüber redet, auch wie Dinge ankommen oder verstanden werden oder so. Das ist wirklich echt jedes Mal überraschend, finde ich. So.
Es ist total überraschend und es ist einfach spannend, also weil du merkst, dass da was passiert. Also da findet eine Art von Dialog statt, vielleicht ein bisschen zeitverzögert, ne? Es wird nicht sofort darauf geantwortet, aber dann... Da passieren neue Gedanken in den Köpfen anderer Leute. Du wirst dann darauf angesprochen oder vielleicht kriegst du eine E-Mail oder so. Und dann merkst du, dass man gemeinsam an so einem Prozess arbeitet. Und das ist wahnsinnig faszinierend, finde ich.
Ja.
Ehrlich gesagt, wir haben das auch am Anfang völlig unterschätzt, glaube ich. Also ich zumindest. was man mit einem Podcast so lostreten kann, was für Dynamismen da plötzlich passieren durch sowas, ne? Indem man offen spricht und offen nachdenkt und dann für das Feedback offen ist, das ist phänomenal. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Ja.
Erzähl.
Ja, ich weiß nicht, also dass Leute sagen, ich habe euch entdeckt und ich fühle mich nicht mehr alleine, zum Beispiel. Hm. Und darüber bin ich wahnsinnig froh und dankbar. Und ich wollte euch einfach nur mal, ihr müsst mir gar nicht antworten, ich wollte euch jetzt aber nur einfach mal meine Story erzählen, weil ich die einfach mal erzählen muss und ich habe das Gefühl, ihr versteht das. Und das kriegen wir immer wieder mal so, ne? So eine Rückmeldung. Und dann weißt du, du bist, ob du es merkst oder nicht, aber du bist mit Leuten gemeinsam unterwegs und wir begleiten die. Jetzt wann war das? Am Freitag habe ich mit einer Hörerin zusammen Fotos entwickelt. Also wir fotografieren beide. Und ich hatte sie getroffen bei unserem Live-Talk hier auf Tabor in Marburg. Mhm. Und das war so cool. Wir haben da 2 Stunden lang Theologie hin und her überlegt. Und ich bin ja nicht so ein Theologie-Nerd. Ich habe dann irgendwann einfach echt keinen Bock mehr. So. Und dann stellte sich heraus, dass sie auch analog fotografiert. Und das war so geil, weil wir haben sofort das Thema geswitcht und haben über analoge Fotografie geredet. Ne? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mit Kaffee meine Schwarz-Weiß-Fotos entwickle. Ach, cool. Und sie fand das geil und hat gesagt, oh, kannst du mir das mal zeigen? Und dann haben wir uns verabredet, haben zusammen fotografiert und dann die Filme entwickelt. Ne? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie unseren Podcast ganz viel hört, wenn sie spazieren geht oder wenn sie Hausarbeit macht oder einkaufen geht oder so. Und dass es so komisch sei, dann den Menschen, dem die Stimme gehört, plötzlich leibhaftig zu begegnen. Aber dass es doch irgendwie cool wäre. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ja krass, dann begleiten wir dich ja eigentlich schon total durch dein Leben. Also du kennst unsere Stimmen und du kennst die Geschichten, die wir erzählen. Wir erzählen ja auch ganz persönliche Sachen. Ja, ja, hat sie dann gesagt. Und ich habe so gesagt, oh, shit. Das ist ja krass, ne? Du gehst mit Leuten mit und du initiierst neue Gedanken und dann kommt vielleicht was zurück und da passieren Begegnungen. Das ist doch wahnsinnig faszinierend eigentlich, ne? Ich finde das mega spannend.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr krass. Also ich meine, uns geht das ja auch so, weil also
ja.
Wir hören ja auch den einen oder anderen. Also ich glaube, ich habe so ziemlich 95% von eurem Zeug habe ich gehört. Ich weiß sogar, welche ich noch nicht gehört habe. Facebook rettet die Welt oder sowas.
Der lohnt sich auch nicht. Ehrlich gesagt. Ey, da waren wir da schnell, weißt du, da waren wir noch in der Findungsphase, ne? Da haben wir erstmal geguckt, was wir hier machen. Das war uns selber ja noch null klar, ne? Also die ersten Folgen brauchen wir nicht hören, finde ich.
Ich glaube, ich habe die sogar gehört.
Du hast sie gehört?
Echt? Ne.
Facebook rettet die Welt, habe ich, glaube ich, gehört. Ne? Das fand ich witzig. Ne. Also ich meine, es ist ja auf einer gewissen Ebene ist das ja ein total wichtiges Thema, ne? Die digitale Welt und wie wir damit umgehen, auch wie Christen wir damit umgehen und so, ne? Ist ja schon jetzt auch nicht grundsätzlich ein unspannendes Thema.
Okay. Das Thema ist eigentlich nicht schlecht gewählt. Es war ja auch für uns, damit ging es eigentlich los. Jay war einfach besorgt über den Ton, der in den Diskussionen so, der Tonfall, der da so auftauchte, die Härte, ne? Mit der das debattiert wurde. Das ist ja vor allen Dingen so ein soziales Netzwerk, Internetphänomen eigentlich, dass du plötzlich hammerhart ist, ne? Und das war ursprünglich, das war so ein Initialzünder für ihn zu sagen, wie könnte man denn da vielleicht eine andere Stimme reinbringen? Wie könnte man da vielleicht irgendwie so eine Mittelposition vielleicht mal finden? Gut, nicht, dass wir jetzt immer so behutsam werden bei dem, was wir so sagen oder so. Aber das war so einleitender Gedanke für ihn. Er hat die Diskussion beobachtet auf Facebook. Jeder glaubt, wenn ich hier nur laut genug meine Meinung rausposaune, dann verändert das bestimmt die Dinge oder so. Ja. Und das ist natürlich Quatsch eigentlich, ne? Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also laut, ich finde schon auffällig, also laut ist, glaube ich, im Internet ja auch Häufigkeit, ne? Und also in bestimmten Medien, glaube ich, da gibt es bestimmte Leute, die immer, also wenn man da die Kommentare lesen, dann kommen die immer wieder vor und sagen auch immer dann das Gleiche.
So, also wie das also, Känguru so gut sagt, nur dass, weil es heißt, jeder darf seine Meinung sagen, heißt das nicht, dass auch jeder seine Meinung sagen muss.
Ja.
Ja, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das ne? Und gerade im Internet, da hast du einfach die Möglichkeit, da kann einfach jeder raushauen ohne Ende.
Ja, aber ich weiß auch kein Zeitfaktor, nicht, ne? Nur weil jetzt in bestimmten Kommentaren dann immer die gleichen Sachen kommen, weiß ich jetzt aber auch nicht, wie viel Einfluss das am Ende hat. So, keine Ahnung. Aber bei Podcasts finde ich das schon spannender, weil ich meine, dass Podcasts, also ich mag dieses Medium ja vor allen Dingen deswegen, weil man da wirklich auch Zeit verbringt und da ja auch schon eine Menge Feld beackern kann. Wenn du da eine Stunde redest, da, also das ist jetzt eben nicht wie so eine Facebook-Diskussion, wo du zwei, drei Sätze raushaust und dann nach spätestens fünf Sätzen fällt der Name Adolf Hitler und du Nazi oder so.
Genau.
Ja, und ich meine, das Praktische ist, man kann immer wieder Stopp machen, man kann auch mal zurückspulen, ne? Man kann einfach sich auch überlegen, in welchem Kontext höre ich mir den Kram an. Das macht natürlich auch
ein Riesen. Da habe ich auch mal eine Frage. Also ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob das bei Facebook war oder so, da hattest du, glaube ich, ein Bild von Jay gepostet. Ne?
Ja.
Das kam mir so vor, als wäre das irgendwie so eine Pause. Also macht ihr Pausen in den Folgen?
So, nicht während der Folge. Wir nehmen ja mindestens zwei Folgen auf.
Okay.
Und wenn wir dann fertig sind, gehen wir erstmal eine rauchen und trinken ein bisschen Kaffee und chillen. Und da saßen wir auf dem Balkon und da habe ich das Bild von Ihnen gemacht.
Ja. Habt ihr euch eigentlich über den Podcast, oder ich sag mal so, wart ihr schon länger befreundet und habt dann überlegt, einen Podcast zu machen? Oder war das mehr, dass ihr gesagt habt, mit dem könnte man einen Podcast machen und dann lassen wir was überlegen?
So, genau. Wir kannten
Ach, krass.
Ja. Entfernt. Wir hatten uns mal echt schön auf einer Hochzeit getroffen und unterhalten und haben gedacht, Mensch, der andere ist echt ein netter Typ so. Und dann, als Jay die Idee hatte, einen Podcast zu machen, hat er sich überlegt, mit wem würde ich das gerne machen. Und ich war einer von ein paar Kandidaten.
Ja, das ist ein Casting.
Gratuliere!
Du bist in den Recall gekommen.
Es wäre auch völlig okay gewesen, wenn dieser Kelch an mir vorbeigegangen wäre. Aber er hat mich angehauen und hat gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. So, bumm. Und dann hat er gesagt, ach geil, das freut mich. Ich hätte richtig Lust, das mit dir zu machen. Ich komme mal zu dir und wir überlegen mal, was wir hier eigentlich machen wollen. Da habe ich gesagt, ja, komm vorbei. Und dann haben wir einen Vormittag oder einen ganzen Tag, ich weiß nicht mehr genau, bei mir zu Hause verbracht und haben darüber nachgedacht, worum soll es gehen, wie soll das Ding heißen, wie oft wollen wir das machen, was erhoffen wir uns, was erwarten wir, so. Und eigentlich erst im Zuge der Produktion von Hostile Talk sind wir eigentlich echt erst Freunde geworden.
Das ist ja
und jetzt hat das schon bald was Eheähnliches irgendwie.
Romance.
Jay hatte ja Geburtstag letzte Woche und dann habe ich ihm eine WhatsApp geschickt, habe ich ihm halt akustisch aufgenommen und ich habe gesagt, es war mitten in der Woche und ich bin ehrlich gesagt nicht so der Backgeher, so, ne? Weil ich bin sozial eher zurückgezogen, so, als Typ. Und dann habe ich ihm geschrieben, Jay, es wäre echt schön, zu dir nach Frankfurt zu kommen, aber du kennst mich ja. Vielleicht komme ich, aber wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja mit dir mittlerweile wie in der Ehe. Man muss sich nichts mehr erklären. Du weißt schon, wie es ist. Ne? Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, Goofy, alles klar, wie in der Ehe. Komm, wenn du kommst, ist super, wenn nicht, ist auch okay. Ich dachte, ey, das ist schon schön. Also, Hostile hat uns wirklich sehr, sehr eng zusammengebracht. Ja. In einer Hinsicht sind wir uns, also in vielen Dingen ticken wir sehr, sehr ähnlich, aber dann persönlich sind wir uns dann doch auch wieder so unterschiedlich, dass wir, glaube ich, uns ganz gut ergänzen irgendwie.
Das ist ja witzig, das hätte ich nicht gedacht. Faszinierend.
Ja, andererseits, ja. Ne, ich meine, ihr habt irgendwie 80 Folgen plus.
Ja.
Ne, also wenn du mal 80 Stunden mit jemandem zusammengehockt hast, dann ich meine, ist ja bei uns letztendlich nicht viel anders. Ja? Also, wir waren zwar.
Dude, wir sind Geschwister! Anke!
Nein, das ist nicht das, was ich sagen wollte, aber dass wenn du eben so viel Zeit miteinander verbringst, Podcast ist eben auch eine Menge Zeit, ne? Das hat schon noch Klebe.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube echt, es macht auch nur deshalb Spaß und ich persönlich mache das eigentlich auch nur noch deshalb, weil ich mich einfach mit dem Jay so gut verstehe und weil das mir persönlich was bringt, mich mit ihm zu unterhalten.
Ja.
Weil ich bin nämlich ehrlich gesagt, von meiner Persönlichkeit bin ich jemand, ich initiiere gerne Dinge, ich fange gerne Dinge neu an und ich bin dann aber sehr, sehr schnell gelangweilt. wenn eine Sache läuft, habe ich das Gefühl, ich habe mir bewiesen, dass es geht und dann würde ich mir gerne was Neues beweisen.
Ja. Normalerweise. Sieben, wie Marie.
Ja.
Und Lebensgemeinschaftskollegin, die Marie, die ist auch so. Die initiiert immer die geilsten Sachen und dann ist einmal was passiert, dann macht sie es nicht mehr.
Ja, so geht es mir auch, ganz oft. Ja. Und, aber mit Jay ist es halt so cool, da mache ich es halt weiter.
Erzähl mal, also du machst einen Podcast. Das, was ich weiß, ist, dass du früher Jugendevangelist warst.
Ja.
Da habe ich, irgendwie vor ganz vielen Jahren nämlich irgendwann mal einen Podcast, auch einen Podcast, aber im Prinzip dann eine Predigt, MP3-Predigt von dir gehört.
Ach so.
Und die war irgendwie gut. Ich weiß nicht mal, was du gesagt hast, aber irgendwie gut. Und den Namen musst du dir mal merken. Habe ich mir gemerkt. Und dann, ja, wer hätte gesagt. Aber genau. Aber erzähl mal, was machst du sonst noch?
Ich bin offiziell Künstler und Publizist. Ich bin so beim Finanzamt gemeldet. Ich bin in der Künstlersozialkasse. Also da muss man ja sagen, was man macht und dann sagen die, ob man da bei dem was zu suchen hat oder nicht. Und bei mir haben sie gesagt, ja, sie haben hier was bei uns zu suchen. Und das ist ich wäre deshalb normalerweise direkt ins Prekariat abgerutscht, wenn ich nicht mit meiner Frau verheiratet wäre, die das Geld verdient. die versorgt uns sozusagen und ich mache meine Projekte und das ist für uns beide okay so. Hm. Ich schreibe normal, also ich würde mich vor allen Dingen schwerpunktmäßig als Schreiberling bezeichnen. ich schreibe Geschichten und Bücher. Und wenn man mich fragt, was ich gelernt habe, dann ist das halt auch das, was ich gelernt habe. Ich bin Literaturwissenschaftler, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Aha. Ich habe mich damit ziemlich viele Jahre beschäftigt und ich habe viel, dann auch als Jugendevangelist, viel geschrieben und gesprochen und so. Das ist sozusagen das Handwerk, das ich gelernt habe. Mhm. Aber weil ich ja, wie gesagt, schnell gelangweilt bin, reicht mir das nicht und deshalb mache ich auch noch Musik und zurzeit fotografiere ich sehr viel. Das würde ich aber mehr so als ein aufwendiges Hobby, bezeichnen. Aber was ich auch immer mache, auch außer Talk, der Podcast, ich versuche künstlerisch aktiv zu sein, ich versuche neue Formen der Kommunikation auszuprobieren und zu schauen, wo mich das so hinbringt. So lebe ich mein Leben. Und der Hauptschwerpunkt meines Lebens ist sicher meine Familie. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Söhne. Unsere beiden Söhne sind ein bisschen beeinträchtigt, die haben beide Autismus. Bei dem Jüngeren ist es nur ganz, ganz leicht. Bei dem Älteren ein bisschen schwerer. Und das macht auch viel, das macht einen großen Schwerpunkt aus. So. Auch für die Frage, wie ich meinen Alltag so lebe, was ich da so mache und was ich so nicht mache und so. Ich nehme uns vierköpfige Familie so ein bisschen wie so eine Art, wie so eine säkulare Klostergemeinschaft war irgendwie. Wir leben füreinander, miteinander und vertreiben uns die Zeit und versuchen die Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Und da kommt dann manchmal ein Roman bei raus oder ein kleines Sachbuch oder eine Kurzgeschichte oder sowas. Oder ein richtig geiles Foto. Ich habe vorhin Fotos entwickelt und finde, da sind ein paar ganz geile dabei. Ja.
Ich habe gesehen, du spielst auch wieder in der Band.
Oder genau, richtig. Ich habe vor 4 Jahren mein Album veröffentlicht, Goofy Miller und die Blasting Clowns. Und das war ganz gut und Leute haben das gemocht, aber ich habe danach beschlossen, mich von der Musik zu verabschieden, weil mir der Aufwand zu groß war. wenn du schreibst oder fotografierst oder so, bist du allein unterwegs und du hast dein Shit zu Hause, ne, deine Produktionswerkzeuge, mit denen du arbeiten kannst, und dann sind die Sachen irgendwann fertig, wenn sie fertig sind. Bei der Musik ist es immer so furchtbar aufwendig. Du musst dich mit Leuten treffen und es ist immer mega viel Technik und die wird aufgebaut und abgebaut. Und dann hast du ja erstmal gerade mal nur die Lieder geschrieben und geprobt vielleicht. Dann kommt vielleicht auch das Touren oder vielleicht sogar das Aufnehmen. Das ist ein Mörderaufwand. Und ich habe dann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich habe während meines Studiums immer Musik gemacht. Ich war dann immer halt der Sänger und Texter. Habe in Rockbands gesungen und so. Aber dann haben in den letzten Jahren immer wieder mal Leute gesagt, Mensch, Goofy, schade, keine Musik mehr. Ich fand deine Platte toll. Können wir nicht mal neues Zeug von dir hören? Und ich habe immer gesagt, nö, mache ich nicht. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, ach, eigentlich schade. Ne? Eigentlich schade. Und dann habe ich ein paar Freunde angeschrieben und habe gefragt, sag mal, wollen wir vielleicht doch mal wieder was machen? Mhm. So, ich hätte eigentlich, so, ich hätte eigentlich doch wieder Lust. Mehr. Was?
Das geht nicht ohne.
Was hast du gesagt?
Auf Dauer.
Naja, und dann habe ich mir eine Band gegründet, die heißt Radio, mit RH, Radio. Und wir machen so deutschen Soul, könnte man das nennen. Genau. Hab die Lieder geschrieben, in so einem kreativen Rush habe ich mir so 2-3 Wochen Zeit genommen, habe die Songs geschrieben. Und morgen treffen wir uns, heute ist Sonntag, der wie viel ist heute? Ich weiß nicht genau. ist ja egal. Ich weiß nicht, wann ihr das ausschneidet.
15. Oktober. Wahrscheinlich ist das morgen früh raus.
Seid ihr so schnell, oder
was? Ja, ja. Ja. Na, was heißt schnell? Wir haben hier nicht so viel auf Halde.
Hey, cool. Keine Wahl.
Also morgen am Montag bis am Mittwoch treffen wir uns 3 Tage am Stück und proben die Lieder. Weil wir wollen gerne im Januar eine Platte aufnehmen. Wir haben schon ein Studio gebucht dafür. Wollen 4 Tage ins Studio gehen und das live rein einspielen. Ja. Und brauchen dafür Kohle. Ich werde mich demnächst mal bei euch einmelden und ein Crowdfunding bewerben. Das stelle ich gerade auf die Beine. Ja.
Wenn du dann wenn du Bock hast, dann kommst du vorbei und machst ein Gig bei uns.
Ja, mach ich gerne.
Das wäre cool.
Mach ich gerne.
Das wäre mega cool.
Alles ist schöne Musik. Ich kann das echt sagen. Also wir haben schon ein paar Mal geprobt und ich habe mir die Demos angehört und dachte, ja Mann, das ist eigentlich ganz geiles Zeug. Also es wäre sicher ein schöner Abend, wenn wir kommen.
Ja. Da unterhalten wir uns nochmal. Sehr cool. Also du hast ein Buch vor kurzem rausgebracht, das nennt sich Flucht aus Evangelikalien. Ich kann mal auch ein bisschen drüber sprechen.
Ja, gerne.
Ich habe das gelesen, sieht jetzt auch so aus, als hätte man es gelesen. So, jetzt ist nur die Sache, das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig dick. Also ich hoffe, dass wir jetzt da nicht zu viel so spoilern. Aber mal schauen.
Eigentlich sind wir voll der Spoiler-Podcast.
Eigentlich schon.
Wir spoilern immer von vorne bis hinten. Sagen immer, kauft es nicht, hört unseren Podcast. Sorry, aber...
Mich würde aber interessieren, also Evangelikalien ist ja bei dir eine Metapher, die du benutzt. Also sagen wir mal so, steckt ja nicht das hinter, was man als erstes vermutet. Ja. Erklär mal, also mich würde interessieren, was dein Verhältnis zur evangelikalen Welt ist.
Ja. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur evangelikalen Welt. Ich habe mich über die längste Zeit meines Lebens als evangelikaler Christ bezeichnet und das mit Überzeugung. Nicht so, dass ich das Label besonders stolz vor mir hergetragen hätte. Diese Art von Bewusstsein ist meiner Ansicht nach noch gar nicht so alt in unseren Kreisen. Es hat mal irgendwann in den Anfang 2000ern ein Buch gegeben, das heißt E wie Evangelikal, glaube ich. Da haben mehrere evangelikale Vertreter und Vertreterinnen darüber geschrieben, was für sie denn evangelikal sein bedeutet und wo für sie darin die Vorzüge liegen. Da wurde das erste Mal versucht, eine Lanze zu brechen dafür, dass man sich doch mit Bewusstsein und aus Überzeugung als evangelikal bezeichnet. Das war bis da nicht so der Fall und es war damals aber auch schon so der Fall, dass viele Christen so eher so gesagt haben, eigentlich möchte ich mich selbst gar nicht so unbedingt nennen. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob in meiner Jugend, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, wo mein Vater der Pfarrer war, ob wir da gesagt haben, wir sind evangelikal. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen gesagt, wir sind halt gläubige Christen. Also wir sind halt echte Christen. Aber da schwankt schon immer so dieser Gedanke mit, ganz, ganz viele Leute behaupten, sie seien Christen, wir sind es wirklich.
Ja, das
ist ja so ein bisschen auch die, ist auch ein bisschen das Selbstbewusstsein der evangelikalen Bewegung, dass sie sich so als die, dass die eigentlich evangelischen Christen fühlen.
Ja,
die anderen evangelischen Christen haben das Erbe ein bisschen verraten, so, ne? Aber wir Evangelikalen, wir sind radikal evangelisch, wir halten die Fahne noch hoch. So.
Hättest du denn früher gesagt, dass du evangelikal bist?
Ich habe gewusst, dass es so ist. Ich hätte mir das Label nicht ausgesucht, aber das war halt so.
Ja, du hast auch sozusagen, also hast das für dich auch so angenommen? Oder warst du von vornherein so ein bisschen...
Nein, ich habe das so für mich angenommen. Nein. Ja. Ich hab nicht die Notwendigkeit gesehen, wie dieses Buch das meinte, das jetzt das laut und mit Stolz von mir zu sagen. So. Ich hab auch nie die Notwendigkeit gefühlt, stolz drauf zu sein, Deutscher zu sein und zu sagen, ich bin Deutscher. Ich finde diese Gedanken komisch. Ne? Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich sage gerne, dass ich Bremer bin. Witzig. Also ich bin...
Das ist wirklich witzig.
Ich mag meine Stadt und witzigerweise, da fällt mir das gar nicht so schwer, zu sagen, ja, ich komme aus Bremen übrigens. So, ne? Gerade Werder verkackt gerade gegen Mönchengladbach. Die haben, glaube ich, ich hab die zweite Halbzeit, kann ich jetzt nicht gucken wegen euch, aber ist auch nicht so wichtig. Ja, jedenfalls, ich bin dann ja mitten in das evangelikale Geflecht und Beziehungsnetzwerk eingestiegen und habe da beruflich gearbeitet, dann als Jugendevangelist.
Wie wird man eigentlich Jugendevangelist? Kann man sich darauf bewerben?
Mittlerweile geht das möglicherweise. Ich wurde quasi gecastet.
Nein, come on.
Nicht wirklich, aber ich habe während meines Studiums in Bielefeld habe ich Jugendarbeit gemacht, also in einer Freikirche. Und die lief gut und machte so ein bisschen auf sich aufmerksam in der Stadt. Wir waren laut und sehr, sehr selbstbewusst und sehr Jesus begeistert. Und dann habe ich die Chance eingeräumt bekommen, auch so bei überregionalen Sachen mitzumachen, wie zum Beispiel das Spring, ne, gibt es ja immer noch. Das fing damals an, Ende der 90er Jahre, ich habe da mitgemacht und hatte dadurch plötzlich eine größere Bühne. Man hat da Leute getroffen, die Leute kennen, die Leute kennen.
Ah, okay.
Da habe ich zum Beispiel meinen späteren Arbeitgeber getroffen, mich bei der Arbeit beobachtet und hat gesagt, ja, ich finde das gut, wie du das machst, willst du nicht zu uns kommen? Und so bin ich nach Marburg gekommen und bin Jugendevangelist geworden. Genau. War dann irgendwie so. Ich hatte da Bock drauf, dann habe ich das gemacht. Und das war sozusagen der Einstieg, mein Einstieg so in diese Berufskristen, in dieses Berufskristentum. So. In die Werke und Institutionen und Meetings und Konferenzen und so weiter und so fort. Und da habe ich eine Zeit lang richtig mitgemacht, mit großer Begeisterung, mit großer Überzeugung. Und habe mich dann, aber dann sind eben zwei Dinge passiert. Erstens habe ich mich in die Nähe eines Burnouts gearbeitet, weil ich auf mich überhaupt keine Rücksicht genommen habe. Und ich habe auch auf meine Familie keine Rücksicht genommen, die in dieser Zeit entstand, und auch nicht auf meine Frau. Und die war dann mit unseren beiden Söhnen irgendwann komplett überfordert. Wir waren komplett überfordert. Und das hat eben zu gewissen Brüchen geführt. So die am Anfang sah alles so aus, als würde ich eine schöne Karriere hinlegen, so im evangelikalen Sektor. Ich war, also als Redner war ich recht erfolgreich, die Leute haben mir gerne zugehört, die Anfragen häuften sich und eigentlich war der Weg so vorgezeichnet, also wenn meine Frau jetzt noch die Fresse hält und mitmacht und die Kinder alle ruhig sind und so, dann geht das ganz steil nach oben.
Dann wärst du der neue Patient.
So habe ich mir das zumindest überlegt, so dachte ich mir das. Aber da kamen dann eben persönliche Brüche ins Spiel, die das irgendwie nicht möglich machten, wo ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, das wird so nichts. Und irgendwann habe ich auch nicht mehr gewusst, ob ich das überhaupt möchte. Also ich habe gesehen, ich werde mehr und mehr ein Funktionär in einem System. Und das wollte ich nie. Das war nie das, was ich mir als Ziel so vorgenommen hatte. Da habe ich mich nie wohl gefühlt.
ich muss ja sagen, für mich ist das ja eine Welt, die komplett unbekannt ist. Also so dieses Profi-Christsein.
Ja.
Und letztendlich.
Ich dachte, du bist ja hauptberuflich Lehrer, ne?
Genau.
Oder?
Genau.
Okay, ja.
Genau, also auch an der christlichen Schule, also von daher so gesehen schon, ich bin in einem christlichen Verein angestellt, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit Pastor sein oder mit irgendeinem anderen christlichen Job in dem Sinn.
Ja, also so wie wir groß geworden sind, die einzigen christlichen Jobs, die es gab, war Missionar in Afrika. Oder Papua-Neuguinea.
Ja,
das war's. Sonst gab es das einfach nicht, ne? Also, gab's halt nicht.
Aber ich könnte mir eben auch vorstellen, ich weiß nicht, also ob man sich das vorstellen kann, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass wenn du beruflich etwas mit Christsein machst, dass du außerhalb des Berufs auch keinen Bock mehr darauf hast, oder?
Ging mir auch irgendwann so. Ja. Es hat übrigens noch einen Bruch vorher gegeben. Fällt mir gerade ein. Als ich noch Jugendpastor oder Jugendleiter war in dieser Gemeinde in Bielefeld, da wurde mein ältester Bruder war da der Pastor dieser Gemeinde und der wurde aus seiner Gemeinde im Prinzip rausgemobbt. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, ich hatte bisher Gemeinde immer nur so als heile Welt wahrgenommen eigentlich.
Ja.
Onkel und Tanten, alle haben alle lieb und so, ne? Da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie auch politische Macht gebildet und benutzt werden kann, um jemanden einfach wegzukicken. Und dann spielt Nächstenliebe und Evangelium und Jesus spielt dann in dem Moment irgendwie keine Rolle mehr oder das ist so ein bisschen das Ding so oben drüber. Aber dass es auch richtig garstig werden kann, das habe ich da auch erlebt. Das hat mich ziemlich abgeschreckt, muss ich sagen. Also spätestens da ist bei mir schon so eine, wenn man so will, so eine Art Hassliebe entstanden. Einerseits war das Milieu, die Personengruppe, zu der habe ich mich irgendwie zugehörig gefühlt, weil ich wusste, das ist halt so. Und auf der anderen Seite habe ich ganz, ganz viel Abscheu empfunden vor diesem ganzen religiösen Intrigantentum, was man halt auch so entdecken kann.
Ja.
Und dieser Zwiespalt, der hat mich ehrlich gesagt nie durchgesetzt. Auch nicht als Berufschrist, später. Ich bin manchmal mit ganz großem Herzen, mit ganz viel Liebe zu den Leuten hingefahren, aber es gab auch Momente, wo ich die am liebsten alle sonst wohin geschossen hätte und gedacht hätte, ich will mit euch Schwachköpfen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also es war immer eine Spannung so.
Ja. Und wie ist das, wie frei warst du denn zu glauben, was du glauben wolltest oder was auch im Glauben sich bei dir entwickelt hat? Weil ich frage mich halt eben, ob man nicht auch dafür bezahlt wird, das zu glauben, was alle anderen wollen, dass du glaubst.
Oder? Ja, ich würde sagen, das ist so, ja. Nee, ich hatte, solange ich Teil des Systems war, hatte ich nicht die Freiheit zu glauben, was ich glauben will. Ich habe noch, während ich dann drinne war und die Skepsis größer wurde, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe 6 Monate Auszeit gemacht und habe mir Zeit genommen, nachzudenken.
Ups.
Das war ein Problem, weil...
ja, denken ist immer schwierig.
Nachdenken ist immer ganz gefährlich. Danach war ich vollkommen versaut für den Beruf eigentlich. Und ich habe dann noch angefangen, einen Blog zu schreiben und ich bin garstig geworden, dann mehr und mehr. Aber das stimmt. Ich habe mir auch, meine Kritik war mehr kulturell, politisch vielleicht.
Ja.
Die war aber noch nicht theologisch.
Ah, okay.
Das hätte ich mich niemals getraut, so weit zu gehen, zu sagen, ja, Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift, also weiß ich nicht ganz genau, ne? So weit wäre ich niemals gegangen. Und zwar ganz unwillkürlich. Nicht irgendwie, oh, lieber nicht drüber nachdenken, sondern ich bin gedanklich nicht in diese Region gegangen.
Ja.
Und das kam erst viel später, als ich ausgestiegen bin, unabhängig war, sowieso frei fliegend, keine echte Zugehörigkeit mehr zu irgendwas empfunden habe. Da ließen sich diese Gedanken dann nicht mehr aufhalten und dann gab es auch gar keinen Grund mehr, die aufzuhalten. Dann sind die einfach passiert.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich glaube, das ist so ein Muster, was ich bei vielen entdecke. Ja, dass solange man in diesem evangelikalen System ist, bleiben viele, zumindest was die öffentliche Kommunikation angeht, bleiben die eben linientreu und reißen nicht aus. So, man hört ja, ich meine, wird euch wahrscheinlich auch so gehen, dass man so, wenn das Mikrofon aus ist, dass man E-Mails bekommt von irgendwelchen Leuten oder dass man mit Leuten auf irgendwelchen geheimen Tagungen zu tun hat, die dann sagen, okay, pass auf, wir würden gerne auch gedanklich ausreißen, wir lesen vielleicht sogar Bücher, aber wir können nicht, weil unsere Kohle, also wir können es beruflich nicht. Weil wenn
ich habe an zwei solcher Tagungen teilgenommen, noch als Aktiver. Ja. So eine Geheimtagung. So.
Ja, ja. Ja. Das finde ich eben ganz krass, dass immer dann, wenn die Leute dann ein bisschen Freiraum haben oder vielleicht dann eben nicht aufs Geld gucken müssen, weil sie sich eben anders über Leben halten, finanzieren. Mhm. Aber jetzt mal eine Frage. Wenn ich mir jetzt angucke, es gibt eben ganz, ganz viele, die dann irgendwann den Absprung geschafft haben und die aus dem System rausgekommen sind. Ich merke aber, dass das ganz viele Leute sind, die dann am Ende so eine Entwicklung machen, dass sie dann verschiedene theologische Dinge hinterfragen, Gemeinde an sich hinterfragen, in keinen Gottesdienst mehr gehen und so weiter. Und irgendwann dann auch auf Glauben keinen Bock mehr haben. So, meine Frage wäre die, diese ganze Entwicklung, ist das letztendlich das, was wir machen, was ihr macht, ist das ein schleichender Weg Richtung Atheismus? Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das nicht als schleichenden Atheismus. Ich sehe das als der völlig legitime Versuch, zu einer gewissen Reife im Glauben zu kommen. Es geht einfach darum, gewisse Fragen nicht mehr auszublenden, sondern ihnen ihren berechtigten Platz einzuräumen. Und das kann nur dem Glauben förderlich sein, davon bin ich total überzeugt. Letztlich entscheidet sich ja die Frömmigkeit eines Menschen, glaube ich persönlich, nicht an theologischen Fragen. Das ist nochmal was anderes. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu simpel oder zu kindlich, immer von der Beziehung zu sprechen, aber es ist schon irgendwie das Verhältnis des Menschen zum Göttlichen, das ist nochmal, das ist keine rein theologische Frage. Ich finde aber, dass die theologischen Fragen, dass das offene Nachhaken, das offene Infragestellen von bestehenden Positionen, dass das notwendig ist, wenn ein Mensch in seiner Religion, in seinem Glauben mündig werden will. Das ist natürlich ein aufklärerisches Projekt eigentlich. Also, dass der Mensch sich traut, nachzudenken. Und dass er auch sich traut, also Grundsätze zu hinterfragen, daran zu rütteln und wissen zu wollen, ob sie wirklich eigentlich begründet sind oder ob man sie nicht eigentlich abschaffen könnte. Aber das ist absolut notwendig, finde ich, wenn man weiterkommen möchte. Glauben. Und ich verstehe natürlich, dass das Ängste auslöst, aber der Gläubige in mir sagt dann, wenn Christus wirklich die Wahrheit ist und ich mich auf die Suche nach der Wahrheit mache, also redlich jetzt, dann kann ich nur bei Christus landen. Also kann mir nichts passieren. Deshalb sollten wir unbedingt weiter Fragen stellen. Und das hat ja schon auch nochmal eine andere Tragweite, wenn wir diese Fragen stellen. Das ist schon auch eine politische Frage. Denn ich glaube, dass das jetzt gerade so um sich greift, dass Menschen offen diese Fragen aussprechen oder auch sich dafür interessieren, das ist ja auch die Frage, wer hat hier eigentlich die Deutungshoheit? Wer sagt eigentlich, dass das und das der Fall ist? Ja, und das ist eine Frage nach der Macht, also letztlich. Ne? Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und wer sagt eigentlich, dass ihr das Sagen habt und nicht wir oder irgendjemand anders oder wir alle?
Ja.
Deshalb ist es meiner Ansicht nach nicht nur theologische Diskussionen, das sind schon auch, das geht ein bisschen ins Politische, weil wir sagen, wir stellen in unseren Gemeinschaften Machtverhältnisse fest, die wir nicht gesund finden. Wir stellen fest, dass es Profiteure gibt und Verlierer gibt. Und den Verlierern geht es schlecht. Und wenn es den Verlierern schlecht geht, wird denen noch gesagt, dass sie selbst daran die Schuld tragen und dass sie mal ihre Meinung oder ihre Haltung ändern sollten. Und das sind Machtgefälle, die für niemanden gut sind, auch nicht für die Starken. Ja. Und die Macht in unseren Kreisen macht sich vor allen Dingen an Deutungsbreiten fest. Also wer sagt jetzt hier, wie was zu verstehen ist? Und das attackieren wir auch, wenn wir diese Diskussion führen. Und das ist höchste Zeit, dass das passiert, meiner Ansicht nach.
finde das sehr spannend. Es ist so ein bisschen Martin Luther-mäßig, ne? Also der damals mit Sola Scriptura, der Macht der katholischen Kirche damals zu Leibe rückt und sagt, nee, im Prinzip, ihr habt nicht die Deutungshoheit, sondern er hat die Bibel übersetzt. Und ich glaube, ich fand das auch sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. So als Teenager war für mich, so kurz bevor das Internet kam, war der Buchladen, der christliche Buchladen bei mir in der Straße, das war der geistige Horizont, den ich hatte. Ging nichts. Das waren die Bücher, die ich wohl Zugang hatte. So mit Internet und Amazon und so weiter hat sich das halt brutal geöffnet. So, aber ich glaube, dass trotzdem die großen Strukturen, also die Christen, die in den Gottesdienst gehen und da irgendwie etwas hören, dass das momentan noch sehr, sehr mächtig ist. Weil es bestimmte Dinge gibt, die man in ganz, ganz vielen evangelikalen Gemeinden gehört hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und was weiß ich, also diese ganzen Floskeln, das ist, glaube ich, stark. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie auch so dieses Format Podcast da da was gegensetzt und da was aufbricht.
Das sorgt jetzt schon für ganz gewaltige Verwerfung. Ja. Und das ist auch der Grund für die Verunsicherung. Das ist die Ursache für Netzwerke wie Bibel und Bekenntnis und irgendwelche Gewarnbriefe und irgendwelche riesig langen Postings auf Facebook, wo dann ein geistlicher Leiter sich nochmal richtig klar dafür aussprechen muss, dass wir doch alle bitte die Linie bewahren müssen. Und diese Blogartikel, die sagen, über die Gefahr von Worthaus herziehen und so. Das sorgt jetzt schon für Verwerfung. Ja. Und das ist eine Realität, auf die die christlichen Gemeinschaften offenbar nicht vorbereitet waren. Dass sich jeder Mensch Informationen besorgen kann und sein Gehirn benutzen kann. Also da waren wir irgendwie, ja, das ist jetzt eine ganz verrückte neue Welt, ne? Mit Internet und so. Krass, ja. Also, da muss man erstmal drauf klarkommen.
Auf jeden Fall. So, ne? Aber was ich halt eben auch sehe, ist einfach, dass Gemeinde immer noch halt eben die Kraft der Gemeinschaft hat. Ne? Absolut, und dass viele Menschen halt eben davon sehr angezogen sind und das brauchen. Wir sind einfach mal auf Beziehungen und auf andere Menschen angewiesen. So, ne? Und deswegen finde ich halt eben Gemeinde auch einfach immer noch total wichtig. Und deswegen finde ich es auch wichtig, Möglichkeiten zu schaffen, dass sich auch Gemeinden weiterentwickeln können. So, ne? Also ich habe das, es ist so krass, ich bin ja jetzt total in der Mosaikbubbelblase. Und wir haben heute auf dem Balkon gesessen und nochmal drüber geredet, in was für einer heilen Heiti-Teiti-Welt wir da leben. So, wenn man da mit anderen Christen redet und dann irgendwas hört von Austreibungsgebet und von hier und da und hier Kontakt und dann wir halt eben immer so, ja, und ne, werd gesund und wir wissen auch nicht alle Antworten und so, ne, dann wie beschützt wir irgendwie sind und wie gut das ist und dass das gerne auch wachsen darf, so, auch für andere. Was lachst du?
Mosaik ist ein beschützter, das finde ich, so habe ich das noch nicht gesehen.
Es ist wirklich so, ne, also wirklich so, man muss keine Angst haben, dass man irgendwie, also ich bin ja so brüdergemeindemäßig ganz hart gebrainwashed, da haben wir auch drüber geredet, so, ne, und irgendwie scheine ich auch immer anfänglich für brainwashed zu sein. Muss ich mir bei Mosaik keine Gedanken machen, da sagt sowieso wieder, glaub doch, was du willst. Da sagt dir keiner, was du glauben sollst oder so, ne. Das ist schon auch schön, dass hier da keiner irgendwie dumm um die Ecke kommt und sagt, hier, schmeiß mal deine Rock-CDs weg oder warum machst du überhaupt ein Piercing-Tattoo-Vibe, wie auch immer, ne, so. Das ist schon Schutzraum.
Also, ich gebe dir völlig recht, das erleben wir ja auch bei den Regio-Treffen, bei den Hossa Talk Regio-Treffen, dass man sich sieht, dass man sich anfassen kann, dass man sich also ganz positiv riechen kann, ja, also dass man sich eben auch sinnlich wahrnimmt, ne? Die körperliche Präsenz des anderen, im selben Raum mit dem anderen zu sein, das ist das hat eine ganz, ganz starke Kraft und wir merken jedes Mal, wie wohltuend das ist, wenn man die anderen wenn man den anderen Leuten tatsächlich gegenübersteht. Und die empfinden das auch so und sagen es auch. Also die Kraft der Gemeinschaft, also nicht nur Online-Community, sondern tatsächlich offline im selben Raum, in derselben Straße, das ist nichts, das brauchen wir tatsächlich.
Ja. Glaubst du, dass es irgendwann Hossa-Talk-Gemeinden gibt?
Ich hoffe nicht.
Erklär mal.
Ich habe, also eine Befürchtung, die ich von Anfang an hatte, als ich bei Hossa Talk einstieg, war, dass mich das irgendwie wieder in dieses Berufschristentum zurückzieht. So. Weil ich hatte gerade die Flucht geschafft und hatte überhaupt keine Lust, da schon wieder reingezogen zu werden und wieder so eine Funktion zu haben, so Motivator, Begleiter und so weiter und so fort. Jetzt habe ich das, ist okay, also temporär, aber ich kann das alles noch steuern. Also wenn Hossa Talk gerade mal wieder abgearbeitet ist, dann mache ich meinen eigenen Shit und freue mich darüber. Und ich habe dann aber nicht so eine pastorale Rolle mit dieser durchgehenden, kontinuierlichen Verantwortung. Ja. Ehrlich gesagt, ich sehe mich in dieser Rolle nicht so. Das ist nicht so meins. Da würde ich mich nicht drin wohlfühlen. Was ich hoffe, ist, dass Hossa Talk und Remix und Worthaus oder wie die anderen Podcasts alle heißen, Fromm und Frei, was ich hoffe, ist, dass wir eine Diskussionskultur etablieren, die dann wiederum Einzug hält in den Gemeinden. Ja. Denn das größte Problem, das Gemeinden haben, oder eines der großen Probleme, das Gemeinschaften grundsätzlich haben, ist, die Flexibilität aufzubringen, die nötig ist, damit Leute sich da wohlfühlen. Also Gemeinschaften suchen immer nach Sicherheit, nach Festigkeit, nach klaren, nachvollziehbaren Strukturen und so. Das ist das Gefühl, dass der Sicherheit, das uns da vermittelt wird. Das ist auch absolut notwendig. Nur in einer Zeit, in der wir permanent kommunizieren, online und offline und was weiß ich über welche Kanäle, in denen wir uns jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, jede Information besorgen können, die wir wollen, oder uns an jeden Menschen auch auf irgendeinem anderen Teil der Welt, an irgendeinen Menschen wenden können. Das ist eine Flexibilität, wo unsere normalen Gemeinschaften noch nicht so ganz hinterherkommen. Und das ist nicht nur rein formal gesehen sehr, sehr flexibel, sondern das ist eben dann auch inhaltlich sehr flexibel. Da sagt dann also jemand, der Christ ist und sein irgendwann mal gebetet hat, lieber Herr Jesus, komm in mein Herz, der sagt dann halt plötzlich sowas wie, es kann ja auch sein, dass Monsters in den Himmel kommen oder so. Ne? Ja, warum eigentlich nicht? Also so wie du, also deine Biografie sozusagen. Du kommst aus der Brüdergemeinde und da sagst du irgendwann, also ich weiß nicht mehr, ob ich das so glaube. Das ist halt so eine inhaltliche Flexibilität, mit der viele Gemeinschaften erstmal grundsätzlich völlig überfordert sind. Die können damit nicht klarkommen, die können den Rahmen nicht so weit spannen. Die haben den Eindruck, ihre Gemeinschaft fliegt ihnen um die Ohren, wenn sie sowas zulassen. Und ich hoffe, dass diese Diskussionskultur, die wir, also erstens, dass wir sie etablieren und dass das Kreise zieht und dass das auch wieder in den Gemeinschaften Einzug hält und dass dann eben wie bei Mosaik gesagt werden kann, weißt du was, ist uns gerade erstmal egal, was du glaubst. Sei erstmal hier und wir feiern jetzt mit dir Gottesdienst oder was auch immer wir jetzt feiern oder Geburtstag oder so. Das ist ja egal, was jetzt, ne?
Das war heute ja bei euch ein Junggesellen.
Das hoffe ich, das ist meine Hoffnung, dass es passiert. Genau. Ja. Es ist niemandem ist damit geholfen, wenn wir eine neue Institution sehen wollen, meiner Ansicht nach. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen fluide Netzwerke. Wir brauchen irgendwelche Gebilde. Die müssen formal wahrscheinlich schon irgendwie zu definieren sein, denke ich mal. Aber wir brauchen Gebilde, die so trotzdem in ihrer Struktur trotzdem immer noch so vage sind, dass sie sich jeweils auch anpassen können. Sowas brauchen wir eigentlich.
Du hast ja in deinem Buch geschrieben, dass du, ich sag mal, über auch eure familiäre Situation dann Schwierigkeiten hattet, dann bei Gemeinde noch wirklich anzudocken. Sehr spannend zu lesen. Ich lese das, weiß ich schon ganz viel über dich. Finde ich irgendwie sehr interessant. Aber was mich interessieren würde, wenn du jetzt sozusagen in die Zukunft guckst, was natürlich nicht geht, aber was würdest du dir wünschen, wie Gemeinde dann in Zukunft ist? Oder anders gefragt, wie muss Gemeinde sein, damit Gofi Müller und seine Familie da teil sein können?
Ich habe auf diese Frage immer noch keine klare Antwort, ehrlich gesagt. Aber ich würde vermuten, dass es sollte möglich sein, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ohne wirklich Teil von ihr zu sein. Also das heißt, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft darf sich zum Beispiel nicht an die Teilnahme an Veranstaltungen knüpfen, zum Beispiel. Also die gemeinsame Verbundenheit, das Gefühl der Verbundenheit, ja. Es muss möglich sein, dass dieses Empfinden, wir gehören zusammen, wir gehören zur selben Gemeinschaft, zur selben Familie von mir aus, dieses Gefühl müsste auch dadurch erhalten werden können, auch wenn man sich nicht ständig sieht, regelmäßig. Vielleicht nur zweimal im Jahr oder sowas. Sowas kennen wir ja aus unserem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, das kennen wir ja eigentlich. Wir haben vielleicht Freunde in Australien oder was weiß ich, Thailand oder so, und wir haben die total lieb und wir kommunizieren manchmal mit denen und manchmal, wenn wir Glück haben, treffen wir die auch zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Es würde ja niemandem von uns einfallen, die Freundschaft zu kündigen, weil wir sagen, ich habe zu wenig von dir. Oder manchmal macht man das, aber dann wäre die Freundschaft zu hinterfragen, was das eigentlich für eine Freundschaft war. Wenn ich eine Person wirklich lieb habe, mich mit ihr verbunden fühle, dann müsste das eigentlich auch über so eine Distanz aufrechtzuerhalten sein. Und so eine Gemeinschaft wünsche ich mir eigentlich. Also in unserem Fall ist es zum Beispiel so, wir sind nicht gerne Teil von großen Gruppen, höchstens von kleinen Gruppen. Ja? Wir mögen keine Lautstärke. Wir mögen keinen lauten Gesang. Wir mögen es auch nicht so gerne, jetzt als autistische Familie, von wildfremden Leuten angequatscht zu werden, die sagen, hallo, wie geht's dir denn? Was machst du denn gerade? Oder so. Wir möchten einfach echt gerne in Ruhe gelassen werden. Wir haben es gerne, wenn es nicht irgendwo ständig knallt und pufft, sondern wenn der Raum vielleicht nüchtern ist, wenn er ruhig ist, wenn es vielleicht sogar der private Lebensbereich ist. Das ist eigentlich das Beste. Ja. Also wie könnte es sein, dass die Gemeinschaft dann trotzdem zu uns sagt, ihr gehört zu uns, ihr seid Teil von uns, ob ihr kommt oder nicht, ist uns egal. Manchmal besuchen wir euch, wir bringen am besten Schokolade mit, das zieht immer. und das war's. Und dann gehört ihr zu uns. Ja? Und manchmal, vielleicht überwindet ihr euch ja doch vielleicht einmal im Jahr oder zweimal, doch mal so ein Treffen zu besuchen, wo wir euch mal alle sehen können, weil wir möchten euch gerne sehen. Aber wenn es nicht klappt, ist auch egal. So ist unser Leben. So leben wir Familie auch. Ne? Ich habe eine große Familie und meine Familie hat gelernt zu sagen, es wäre voll schön, wenn ihr uns mal wieder besuchen kommen würdet, aber wenn nicht, ist auch okay. So muss es gehen, ja? So eine Flexibilität. Dann ist es möglich, glaube ich.
Ja. Ja. Ich finde das spannend. Ich würde noch den Aspekt Kunst mit reinbringen. Bei uns, wir haben uns bei Mosaik so eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar, als es dann darum ging, viele von uns machen Musik, viele von uns finden auch, sag ich mal, so den Umgang mit Künstlern recht inspirierend. Dann haben wir aber festgestellt, beispielsweise, wir haben jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, eben dieses Format Kulturbühne, wo, was weiß ich, ungefähr alle 6 Wochen machen wir ein Konzert mit irgendwelchen Leuten. Und wir haben uns eben gefragt, wie können wir eigentlich für die Kirche sein? Weil, ich sag mal, der letzte Karl Scott, der bei uns war, der tourt eben durch Deutschland hoch und runter, macht da seine Wohnzimmerkonzerte, pennt teilweise im Auto. So, der kommt dann einmal eben hier hin. So, und ja. Ein anderer, Steve Savage, ganz feiner Typ, der war dann 2-3 Mal hat er Konzerte bei uns gespielt. Ja, der kann aber nicht jeden Sonntag, weil nächsten Sonntag ist der in Marburg und danach in München oder so. Na, wie kann das mit Kirche funktionieren? Da haben wir uns Gedanken drüber gemacht. Mich würde mal interessieren, also vielleicht kannst du da was zu sagen, wie ist das Kirche und Künstler? Wie du da dieses Verhältnis siehst? Und dann vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Du hast in deinem Buch was geschrieben über die Funktion von Kunst. Erzähl da mal ein bisschen was zu, wenn du magst.
Ja, also ich glaube, man muss zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass Kunst nicht immer eine Funktion ausüben kann, weil Kunst nicht funktional ist. Und wenn wir in Gemeindekreisen oder in Kirchenkreisen über Kunst nachdenken, dann steht da die Funktionalität von Kunst meistens sehr, sehr stark im Vordergrund. Also wie kann die jetzt zu einem schönen Gottesdienst beitragen? Wie kann sie die Botschaft vom Kreuz möglichst gut transportieren? Ja? Und so weiter und so fort. Wie können die Lichtmenschen diesen Raum noch schöner machen? Jetzt haben wir ja bald, glaube ich, diese Tech-Art-Konferenz von Willow Creek irgendwann, irgendwo. Ich weiß nicht genau. Ich wurde dazu eingeladen, so von einem Freund. Mensch, ist das was vielleicht für dich oder so? Und ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, weil es geht da wahrscheinlich, ich will denen nichts Böses, aber wahrscheinlich geht es eben auch da wieder um die Frage, wie können die künstlerischen Aktivitäten unsere Gemeinde noch mehr reicher machen, noch schöner machen und so. Das Problem ist, die freie Kunst ist eine Möglichkeit, über die Welt nachzudenken, über mich nachzudenken, über das Leben nachzudenken. Ja? Man macht das eben anhand ästhetischer Mittel und das folgt erstmal keinem Zweck in dem Sinne. Das ist der Clou an der ganzen Sache.
Kunst geht für sich, klar.
Es geht nicht darum, dass ich eine Botschaft formuliere, die ich schon kenne und die dann in irgendein Kunstwerk verkleide, sondern weil ich mache Kunst, weil ich was über das Leben herausfinden will. Das heißt, wenn ich mich an die Arbeit mache, kenne ich den Weg noch gar nicht, der vor mir liegt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich landen werde.
Ja.
Das lässt sich natürlich sehr, sehr schlecht. Oder, nee, das auf den ersten Blick scheint sich das schlecht zu integrieren in Gemeindearbeit. Also, weil wenn das Skript schon steht, ja, dann kann man halt nur noch die Deko liefern. Also die Kulissen oder das Beiwerk oder so.
Und so enthält es halt ein Risiko. Ne? Weil im Endeffekt könnte etwas rauskommen, was verstörend ist. Ne?
Absolut. Sogar mit ziemlich großer Sicherheit wird das passieren.
Und das ist ja eigentlich auch die Kraft von Kunst. Ne?
Absolut, absolut. Wenn der Künstler integer ist und die Arbeit wirklich auf eine integere und lautere Art macht, dann muss sich die Person in gewisse Risiken begeben. Es geht nicht anders. Sonst lieferst du einfach nur die nächste Tapete ab. Oder? Ist auch schön. Du kannst auch diese Brücken im nebelverhangenen Tal für IKEA produzieren, wenn du willst. Das ist völlig okay. Ja? Da hat auch niemand was dagegen. Da kann man sogar endlich mal seine Miete mit bezahlen mit dem Scheiß. Ne? Das ist gut. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Es geht eigentlich darum, dass du dich auf eine Reise machst und Gemeinde wäre dann dazu aufgefordert, sich mitnehmen zu lassen, also das Abenteuer mitzugehen, das Wagnis mit einzugehen. Ich weiß nicht, im Moment nicht hundertprozentig konkret, wie das aussehen könnte. Was ich sagen kann, ist, dass die Tatsache, dass ich durch meine Familie ziemlich stark eingeschränkt bin, also was mein Tagesablauf angeht, was die Mittel angeht, was die Zeit angeht, die ich anwenden kann auf meine Arbeit, ja, das ist, scheint erstmal kontraproduktiv zu sein, weil ich mich um so viel alltäglichen Scheiß kümmern muss, dass der mich immer von meiner künstlerischen Arbeit abhält. Ich muss Kinder zur Schule bringen und wieder abholen, ich muss kochen, ich muss einkaufen, ich muss Wäsche waschen, ich muss den ganzen Scheiß machen, der nicht Kunst ist, ja. Und das kotzt mich manchmal richtig an. Aber ich habe rausgefunden, dass das für meine Arbeit fruchtbar, also das macht meine Arbeit besser. Es zieht mich raus aus meinen künstlerischen Grübeleien, es mutet mir den Alltag zu und in der Konfrontation mit der Banalität des Alltages kriege ich neue Ideen für meine künstlerische Arbeit. Und das ist ein gutes Verhältnis. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, wir sind ein bisschen sowas wie eine säkulare, klösterliche Gemeinschaft. Ich meine das wirklich so. Ich nehme an, dass gerade das die große Kraft von klösterlichen Gemeinschaften war, dass du halt gemeinsam leben musst und dann noch gemeinsam Gottesdienst machen musst und dann vielleicht noch künstlerisch arbeitest, Texte schreibst, kopierst, was weiß ich, Bilder malst und dann aber wieder ins normale alltägliche Leben immer wieder zurückgeworfen wirst. Das heißt, du hast nicht den Luxus, ein Bohemian zu sein, ne? Der also bis um 12 pennt und dann erstmal ganz viel Alkohol trinkt, damit er dann um 3 sturzbetrunken seine Gedichte auf irgendeiner Bühne vorträgt oder so. Ne? Das ist ja das Künstlerklischee. Da mag manchmal was Gutes bei rauskommen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die Kunst ist besser, die aus dem geregelten Alltag herauskommt. Und das könnte sich vielleicht auf irgendeine Art und Weise Gemeinde zunutze machen. Ja? Indem die die Künstler also im Gemeindealltag, im Familienalltag irgendwie integriert sind, mitleben, den ganz normalen Shit machen, sich auch nicht zu schade dafür sind und dann aber aus diesem Wechselspiel mit dem normalen Leben heraus wieder ihre Arbeit machen und das wiederum der Gemeinde zugutekommen lassen und sagen, hier, guck mal, was ich hier rausgefunden habe, ich möchte euch das gerne mal zeigen. Ja. Vielleicht geht das, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich denke noch ein anderer Aspekt. Also klar, oft ist es so, dass Kunst für Gemeinde dann instrumentalisiert wird. Ich denke aber auch, dass ein Problem ist, dass Kunst heute vielfach gar nichts mehr zu sagen hat. Also nimm zum Beispiel jetzt mal Bands wie Anne-Mai Kantereit. Die sagen ja von sich selbst, ne? Pass auf, wir haben nichts zu sagen, nichts Konkretes. Ich habe letzte Woche einen Artikel über Marilyn Manson geredet. Der ehemalige Kult-Heavy-Metal-Schocker-Rocker, der damals noch super provozieren konnte durch seine Kunst, indem er dann irgendwie nach irgendeinem Attentat dann ein Video gedreht hat mit Maschinengewehren oder sowas. Und in dem Artikel wurde gesagt, dass Kunst in der Krise steckt, weil sie nichts mehr zu sagen hat, weil, sag ich mal, der Rang, wenn es um Provokation geht, ist längst von ISIS Videoclips mit Kopf ab und so weiter abgelaufen.
Stimmt.
So. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Also haben wir überhaupt noch was zu sagen? Oder,
Performance-Kunst.
Ja.
Ich bin großer Fan von performativer Kunst. Ich glaube, dass das echt viel Potenzial hat und wirklich noch am ehesten anspricht, weil es ist halt eben eine Kunst, die aus dem Moment lebt. Das ist eigentlich nichts, was du festhalten kannst, nichts, was du wirklich wiederholen kannst und was durch die Interaktion irgendwie lebt. Also ich bin ein großer Fan von. Ich fand das cool.
Ja, das stimmt. Die alten Propheten haben ja auch Performance gemacht eigentlich. Ne?
Eigentlich schon, ja.
Ich würde sagen, wir würden das heute als Performance-Kunst bezeichnen. Ja, ja, genau. Drastisch, hoch 10. Ne?
Ja, absolut.
Und die hatten eine klare Message. die wollten auch was sagen. Ja, ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten versucht, den Künstler aus seinem oder die Künstlerin aus den Werken rauszuziehen, so irgendwie, rauszudestillieren und zu sagen, ein Kunstwerk steht für sich selbst, da ist die Person, die das hergestellt hat, nicht mehr so bedeutend. Ne? Das hat eine gewisse Berechtigung, weil auch der Künstler selbst manchmal dann irgendwann, oder eigentlich denke ich fast immer, vor seinem Werk steht, ob das ein Bild ist oder ein Buch oder ein Lied oder was weiß ich, und sich fragt, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und es kann tatsächlich ein Dialog stattfinden zwischen Werk und Schöpfer, dass der Schöpfer das Werk fragt, ey, wer bist du eigentlich? Und das Werk sagt, ja, das würdest du gerne mal wissen, ne? es gibt da eine gewisse Eigenständigkeit auf Werkseite sozusagen. Die ist absolut richtig. Aber derjenige, der das macht, der beeinflusst das selbstverständlich durch seine ganze Persönlichkeit und auch durch seine Biografie. Und durch alles, womit er sich eben so herumschlägt und befasst und so. Und deshalb glaube ich, Leute, die nichts zu sagen haben, die machen halt auch Kunst, die nichts aussagt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wenn jemand die Traute hat, wirklich mit in vollen Zügen zu leben und vor den schweren Fragen nicht ausweicht und vor den Herausforderungen nicht zurückweicht, sondern da reingeht und versucht, Antworten zu finden, der kann meiner Ansicht nach nur bedeutsame Kunst machen. Und wenn es eine Blumenwiese ist, die da mal wieder gemalt werden möchte. Aber es ist auch ganz entscheidend, wie diese Person die Welt sieht, mit welchem Blick sie die Welt sieht, welchen Stellenwert den Dingen beigemessen wird, ja. Und woher auch die eigene Identität irgendwie genommen wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Kunst, die dann gemacht wird. Deshalb ist es auch so wichtig, als Künstler im normalen Leben, am normalen Leben teilzuhaben und sich nicht in irgendeine Parallelwelt zu beamen und dann mit all dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben zu wollen. Ja? Ich glaube, wer wirklich lebt und sich traut zu leben und auch wer wirklich glaubt und sich traut zu glauben und auch wer sich traut zu zweifeln im Glauben, der kann bedeutsame Kunst herstellen. Ob das, und das ist dann wirklich egal, das Sujet ist egal. Porträts, Lieder, Blumenwiesen, Schlag mich tot, abstrakte, es ist scheißegal. Das, was dabei rauskommt, ist dann spannend und dann möchte man den Menschen fragen, was machst du da? Warum machst du das? Wieso siehst du die Dinge so? Und dann kann der Mensch dir was darüber erzählen und das ist dann aufregend.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass man wieder den Mensch auch mit seiner, die Kunst mit dem Menschen sehen muss, der die Kunst gemacht hat. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass alles jetzt so leicht erreichbar ist und alles irgendwie immer da ist und jeder immer schöner, kreativer und wie auch immer sein will, dass man verlernt hat, Kunst wahrzunehmen. Also ich glaube, dass man viel mehr nochmal dahin zurückkommen muss, auch zu lernen, wie nehme ich Kunst überhaupt wahr? Wie kann ich Kunst auf mich wirken lassen? Und wie kann ich mal, was ich in der Schule gelernt habe, die ganzen Interpretationen erstmal weglassen und erstmal wirken lassen, ne? Erstmal hören, bevor ich drauf spreche, so nach dem Motto. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft auch immer mehr verloren geht. Ne? Also, dass Leute auch weniger in Museen gehen oder in Theaterstücke, viel weniger man einfach dem auch eine Chance gibt, diese Sprache zu lernen. Und das finde ich auch sehr schade, muss ich sagen. Deswegen finde ich eigentlich auch, dass Gemeinde eine große Chance hat, diese Sprache auch zu etablieren, ohne sie zu instrumentalisieren und sagen, hey, das ist einfach das, was Gott auch gemacht hat als Schöpfer. Ne? Er hat so viel Schönheit und Kreativität geschaffen, die einfach da ist und wahrgenommen werden kann. So, ne? Ja. Und das können wir auch in die Gemeinde bringen, ohne das zu instrumentalisieren. Ne? Als ob Gott das instrumentalisiert hat. So, ne?
Vor allen Dingen, weil es eine ganz klare Überschneidung gibt zwischen Kunstbetrachtung und Kontemplation. Das ist eine ganz ähnliche, vielleicht sogar ist es dieselbe Tätigkeit, dass man ist und auf sich wirken lässt. Ja? Und dann überlegt, was passiert hier gerade mit mir? Das ist auch in unseren Gebetsformen nicht mehr so weit verbreitet. Wir haben ja bald Johannes Hartl bei uns bei Haushaltstalk zu Gast.
Da bin ich auch mal sehr gespannt.
Seid ihr bestimmt gespannt drauf, ne? Oder?
Ja,
oder kommt.
Was weißt du?
Habt ihr das schon aufgenommen? Oder,
Nein, übermorgen.
Ah, krass. Ja, wir sind sehr gespannt.
Das ist sehr spannend. Ich lese gerade das Buch, das er vor einem Jahr geschrieben hat, Einfach beten oder Einfach Gebet. Da betont er das. Und vielleicht ist es auch seine katholische Tradition, aus der er kommt, dass er das so auf dem Schirm hat, dass dieses vor Gott einfach sein einfach ein Hauptbestandteil des Betens ist. Ne? Und er hat da ja immerhin einen guten Mitstreiter an seiner Seite in Richard Rohr, der zwar theologisch in einem ganz anderen Spektrum unterwegs ist, aber der auch sagt, dass die Christenheit die Kontemplation vergessen hat, ist das Hauptproblem. Deshalb haben wir in unseren Kirchen so viele Probleme mit Machtmissbrauch und mit Orientierungslosigkeit und mit so. Wofür Rohr steht, ist, dass Kontemplation neu gelernt wird, dass der Mensch sich traut, wieder einfach vor Gott neu zu sein, ruhig zu sein und zu gucken, was passiert. Die Kunstbetrachtung ist eine ganz, ganz ähnliche Tätigkeit zumindest. Ja. Ich glaube auch, dass natürlich in der Betrachtung von Kunstwerken kann Gott natürlich auch sprechen, aber es ist vor allen Dingen diese Unmöglichkeit, einfach mal still zu sein und die Fresse zu halten. Ne? Das ist natürlich, das ist schon eine große Herausforderung. Das sind wir tatsächlich nicht mehr gewöhnt. Ja.
Krass. Sehr schick. Also, wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann es bei Amazon und bei deiner Website erwerben.
Ja, man kann auch zu bod.de gehen, da habe ich es veröffentlicht. Das ist selbst publiziert, das Buch. Books on Demand, da kriegt man es auch. Und man kann es aber überall, wo es Bücher gibt, kann man das Buch bestellen. Flucht aus Evangelikalien. Mhm.
Sehr gut. Cool.
Ich mag das Cover übrigens sehr.
Danke. Das freut mich.
Hast du selber gemalt?
Ich habe das. Die Basis ist ein Gemälde, das ich auf eine Tür gemalt habe. Also eine ausrangierte Tür. Ich brauchte eine große Malfläche und da habe ich die Tür genommen und da habe ich das Motiv drauf gemalt. Und dann für das Cover habe ich das Ganze dann so ins Pink-Violette umgearbeitet und habe das meiner Freundin, der Grafikerin Anja, gezeigt und habe gesagt, hier, so ungefähr, nur besser. Und dann hat die das so ist ungefähr das, nur besser gemacht.
Ist das echt ein Roboter mit Penis?
Ja, das ist ein Penis, ja.
Nein, ob das ein Roboter ist mit Penis.
Ach so.
Ja, das ist ein Roboter mit Penis.
Ja, das ist ein Maschinenmann. Das ist ein Maschinenmann. Ja.
Ach, ein Cyborg. Ja, da war ich mir nicht sicher.
Genau, und die Frau ist irgendwie so eine Marshmallow-Frau. Und die hat auf ihren Titten hat die Augen.
Ja. Wer das Ding jetzt nicht kauft, ist selber schon.
Ach, verrückt.
Ist doch schön. Ne?
Ja, ist cool.
Genau.
Also. Genau, lässt sich leicht leben. Ja, gut. Also ich meine, ich habe noch ganz viele Fragen, aber...
Komm, eine noch. Was denkst du über Prozesstheologie? Einfach nur, weil das überlegt ist und so.
Hey, ganz ehrlich, ich kenne das Wort bisher immer nur vom Jason. Wenn du das ständig überredest und ich habe immer noch nicht verstanden, was das ist.
Meine Mission vielleicht ist ja, dass das jeder kennt.
Also seine Mission ist das auch in jedem Podcast zu sagen. Meine Mission ist in jedem Podcast Pete Robbins zu erwähnen.
Genau. Check. Sie ist Team Pyro, ich bin Team Fawcett.
Ja, ich bin Team Pyro.
Ja.
Ja.
Ich muss mich da mal genauer mit beschäftigen. Ich habe mittlerweile immerhin den Eindruck gewonnen, dass das wirklich ein spannendes Thema ist, Prozesstheologie.
Oh, yes, good job.
Immerhin. Ne? Immerhin. Also das steht auf meinem Zettel sozusagen, aber ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß, ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das ist.
Das Schlimme ist aber auch, dass es zumindest auf Deutsch kein Buch gibt, was das annähernd inspirierend erklärt.
Ja.
Das ist eine Katastrophe. Das ist echt, also...
Tja, ja, dann schreib doch mal ein Buch.
Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Ja.
Tja.
Warum nicht?
Schauen wir mal.
Ja, aber Checkliste, hatten wir noch was?
Wie gesagt, also mir würde noch viel einfallen. Ich glaube, der Profi muss gleich los. Dann hat er gesagt, ungefähr eine Stunde, deswegen...
Ja, wir reden schon ganz schön lange.
Ja, ja. War sehr nett.
Ganz schön lange.
Ganz schön kurzweilig auch.
Kurzweilig, ja, cool. Fand ich auch.
Sehr cool. Genau. Ja.
Packen wir es, ne?
Wir packen es.
Hey, das war cool. Weil eigentlich kennen wir uns ja auch nicht. Trotzdem sehr ganz lustig.
Also wir haben uns in Köln umarmt. Also an so viel kann ich mich noch erinnern, oder?
Ja, bitte.
Ja. Ihr habt euch doch auch in.
Wir haben uns jetzt zweimal kurz gesehen. Ja, ja, doch.
Das auf jeden Fall.
Ja, ja, stimmt, genau. Ja, danke.
Ja, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man eine Stunde hat und so ein bisschen quatscht, so, ne? Wenn man eine andere
ja,
macht.
Ja, genau. Ja.
Das war sehr schön.
Genau. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir hoffen ja, dass ihr nächstes Jahr dann auch mal in Düsseldorf seid.
Das ist doch ganz fest geplant, oder?
Wir haben das geplant, genau.
Wir haben, das ist doch für den Mai geplant.
Irgendwo steht der in meinem Terminkalender.
Ja, in meinem auch. Ich bin ziemlich sicher, dass es Mai ist. Wir werden erst vorher in Lemgo sein.
Genau.
Und dann kommen wir von Lemgo nach Düsseldorf zu euch. Ja.
Ich glaube, der Gofi hat das noch nicht final bestätigt, aber wenn du auch kannst, dann ist es final bestätigt. Top.
Doch. Ah, sorry, dann hängt das doch bei mir, oder was? Ich kann.
Top.
Ja. Doch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir treffen uns.
Da klären wir das mit der Weltherrschaft.
Genau.
Sehr geil.
Wahrscheinlich werden wir uns verbinden und dann.
Genau. Und dann kann sich die Welt warm anziehen.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war wirklich schön.
Schön, ich danke euch. Ja.
Genau. Dann bis die Tage.
Ciao, ciao.
Bis die Tage.